Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Annette Riedel.
Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich Ihnen und natürlich unserem Gast heute Morgen, Philipp Ruch. Philosoph, Autor, Aktionskünstler. Er ist Erfinder und Gründer und Leiter des Zentrums für politische Schönheit, über das wir noch ausführlich reden werden. Erstmal ein herzliches Willkommen.
Wunderschönen guten Tag.
Können Sie uns den folgenden Halbsatz mal zu Ende bringen, bitte? Ein Aktionskünstler, eine Aktionskünstlerin ist jemand, der oder die, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen,
ihre Gesellschaft reizt, wie Sokrates als Stechmücke Athen gereizt hat.
Und dieses Reizen muss immer irgendwie auch politischen Inhalt sein?
Nein, aber das ist von Vorteil.
Mhm. Und wenn es nicht politisch ist, dann geht es aber schon immer irgendwie um Inhalte oder darf es auch mal inhaltsfrei sein dann und einfach es, nur Aktion?
Dann ist es poetisch vielleicht.
Das darf es sein?
Ja, unbedingt.
Und was unterscheidet jetzt Aktionskunst von politischer Demonstration mit Aktion?
Ich glaube, die Poetik, also es gibt so etwas wie ein poetisches Magma, eine ja. poetische Magmakammer, und das sehen Menschen. Also das sind größere Ideen, das sind Dinge, die dann eben auf die Straße fließen. Und dass wenn sie Demonstrationen sind einfach nur, ehrlich gesagt, in meinen Augen langweilige Protestfloskeln, ja. Also wenn sie so wollen, ist Aktionskunst vielleicht die Avantgarde von Widerstand. Und eine Demonstration ist etwas, wo einem nichts Besseres eingefallen ist.
Oh, das ist aber schon ein bisschen beleidigend für teilweise Hunderttausende von Menschen, die für ein Anliegen auf die Straße gehen.
Gehen sie ja nicht mehr. Seit Jahren nicht.
Na, vielleicht, weil Sie das, die Einschätzung angenommen haben, die Sie hier sagen, nämlich, dass es zu langweilig ist. Vielleicht. Unser Gast, der Aktionskünstler Philipp Ruch, hat 2008 das Zentrum für politische Schönheit, kurz CPS, gegründet. In einem Interview, was ich gelesen habe, haben Sie erzählt, dass mal irgendwann in einer Bar ein ziemlich angetrunkener zu Ihnen gesagt hat, aus seiner Sicht sei das ZPS eine Mischung aus Tucholsky, Gandhi und dem Islamischen Staat. Ist es das?
Ja, das ist zumindest keine schlechte Definition für eine kleine Stechmücke. Also da ist alles drin.
Für manche ist es ja nicht eine Stechmücke, sondern tatsächlich eine terroristische Vereinigung.
Ja, also man wird verfolgt. Also Aktionskunst ist jetzt nichts, was unbedingt harmlos ist, sondern nur ungefährlich. Es gab 2017 lange Versuche der Staatsanwaltschaft in Thüringen, uns als kriminelle Vereinigung zu sehen, einzuschätzen und auch dergestalt zu verfolgen.
Sie selbst würden sich aber als Kunstgeria oder sowas bezeichnen, wenn Sie jetzt nicht diesen schönen Vergleich mit Gandhi und IS und Tucholsky wählen?
Ich persönlich, ich bin, glaube ich, schon in der Philosophie zu Hause. Und das Suchen und das Erforschen und das Austesten auch der Gesellschaft und wenn Sie so wollen, jemand wie Diogenes, ja, oder Sokrates, die auf den Jahrmarkt treten, um dort mit ihren Mitbürgerinnen und Mitbürgern ins Gespräch zu kommen und auch über das zu reden, was sie als Gesellschaft wollen oder nicht wollen und wo vielleicht eine bessere Welt liegen könnte auch. Ich sehe das eher als Anliegen der Philosophie, als philosophisches Projekt.
Aber es ist ja schon so, dass das Konzept des Zentrums darin liegt, dass man provoziert und polarisiert und damit Aufmerksamkeit bekommt und nicht unbedingt in gepflegten Dialog geht.
Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist ein Missverständnis, weil also die Provokation liegt ganz selten in dem, was wir machen, wenn man es vergleicht mit der Realität. Also mit dem, in dem wir alle inbegriffen sind, ja, wo wir leben. Nehmen Sie so etwas wie das Massenertrinken im Mittelmeer, also das Massensterben im Mittelmeer, was wir jetzt seit schon über einem Jahrzehnt zulassen und was vor unseren Augen sich abspielt, wir wissen alle davon, das würde ich eine unfassbare Provokation nennen. Aber alle Aktionskunst, die man dagegen setzen kann, sind dann wirklich nur kleine Kieselsteine, die man in dieses Meer des Verdrängens und des Ertrinkens wirft.
Ja, aber wenn da zum Beispiel das Zentrum in die unmittelbare Nachbarschaft in Sichtweite des AfD-Politikers Höcke so eine Art Mini-Holocaust-Mahnmal setzt, was bis heute da steht, oder auch wenn Leichen von Flüchtlingen, die Mittelmeer auf dem Weg in die EU gestorben sind, nach Berlin transportiert werden, um sie dort öffentlichkeitswirksam zu begraben, dann ist das doch nicht rein philosophisch, sondern schon sehr konkret und auch durchaus, ja, provozierend.
Ich würde es als nötig beschreiben und oft sieht es für uns dann eher so aus, warum es sonst niemand macht. Und es ist, also nehmen wir den Teil dieser, ich würde es ja nicht Partei nennen, sondern wirklich die rechtsextreme Organisation, die sich AfD nennt, die das, also auch das ist die Provokation, wissen Sie, wir sind ja das Land, in dem der Rechtsextremismus historisch gesehen den Holocaust verantwortet hat, und jetzt haben wir schon wieder eine rechtsextreme Organisation, die sich als Partei tarnt, in unserem Bundestag, also im Parlament. Wie kann das sein? Und also wie ist das überhaupt möglich? Also wie konnte das geschehen? Warum haben wir keine Gesetze dagegen? Warum wird erst 10 Jahre nach Gründung dieser Partei sie überhaupt so ein bisschen beobachtet durch den Verfassungsschutz? Und also das sind in meinen Augen Provokationen. Das sind die Provokationen, gegen die man dann ankämpft. Provokation, das wird Aktionskünstlern eigentlich immer vorgeworfen. Also auch bei Schlingensief war das so, ja. Also Tag ein,
dem
Tag aus.
Dem Regisseur, der leider nicht mehr lebt, ja.
Genau, also auch, würde ich sagen, unser großes Vorbild, ohne den wir das gar nie entdeckt hätten, diese Terra Incognita der Aktionskunst in der Form. Auch ihm wurde immer vorgeworfen, er würde nur provozieren wollen. Und das ist, Nadelstiche, ja. Wir haben von den Mückenstichen geredet, ja, die man einer Gesellschaft zufügen kann. Aber was ist die Mücke gegen den Elefanten im Raum? Wie eben beispielsweise eine rechtsextreme Partei, die auch eigentlich die direkte Nachfolgerschaft der NSDAP in Deutschland angetreten hat.
Also Sinn und Ziel, wenn ich es richtig verstehe, der Aktion ist, wachzurütteln, aufzurütteln auf eine weniger langweilige Art als mit Demonstrationen. Wann ist denn aus Ihrer Sicht eine Aktion ein Erfolg? Wenn sie maximale Öffentlichkeit bekommen hat, ist es ja noch kein Erfolg.
Nein, also wahrscheinlich ist sie immer zum Scheitern verurteilt. Also ich erinnere mich auch gerade wieder an Schlingensief hat versucht, eine Partei zu gründen, 99 im Bundestagswahlkampf, und ist damit gescheitert. Er nannte das dann auch offensiv Scheitern als Chance. Und das ist eine Erfahrung, die man eigentlich mit Aktionskunst, auch mit diesem poetischen Magma, immer macht. Also es ist gar nicht möglich, erfolgreich zu sein. Oder man hofft natürlich, dass man erfolgreich ist. Vielleicht gibt es diese Parallelwelten, in denen wir erfolgreich waren.
Aber was heißt dann erfolgreich in der Parallelwelt?
Ja, das hieße zum Beispiel, dass man dafür gesorgt hat, dass diese rechtsextreme Partei verboten wird. Oder das heißt, dass das Massensterben im Mittelmeer aufhört, vor unser aller Augen, aufhört. Das passiert nicht. Das wollen wir aber gar nicht einsehen. Also in dem Sinn ist natürlich auch die Philosophie immer etwas, was kleine Kinder am besten betreiben, ja, weil sie das gar nicht einsehen. Sie fragen einfach wieder, warum sterben diese Menschen? Warum ist diese rechtsextreme Partei im Bundestag? Und das muss man tatsächlich jeden Tag fragen. Und es gibt gar keinen Grund, sich daran zu gewöhnen. Und das sich daran zu gewöhnen, ist möglicherweise die Provokation schlechthin. Also meine Mitbürgerinnen und Mitbürger, die sich daran gewöhnt haben und die das gar nicht mehr provozierend finden und die das schon völlig normal ansehen, dass hunderttausende Menschen im Jahr auf diese Weise ertrinken müssen im Mittelmeer, weil unsere Gesetze so sind, wie sie sind.
Und dieses Zentrum für politische Schönheit ist zum einen Philipp Ruch und wie viele, wer noch?
Eigentlich hunderte Künstlerinnen und Künstler, Helferinnen, Helfeshelfer, die wir haben, im festen Kern um die 20, 30 sehr kunstbegabte Menschen. Vielleicht auch viele davon würde man als Menschenrechtler titulieren, einige wahrscheinlich als Aktivistinnen, Aktivisten, andere eben als Philosophin, ein sehr buntes Potpourri.
Und wie finanzieren Sie die Aktionen? Und wenn es erlaubt ist zu fragen, wie finanzieren Sie sich selbst? Also ist das ein Fulltime-Job für Sie?
Das ist ein Fulltime-Job. Das ist durch Crowdfunding natürlich vor allem möglich.
Die Aktionen jetzt.
Die Aktionen, sind, das werden wir vielleicht dazu kommen, sind nichts Kleines. Es sieht immer so leicht aus. Man versucht, die schweren Dinge leicht zu machen und erscheinen zu lassen. Wie, das hat einen Akt der Zauberei auch. Also dass eben am nächsten Tag dieses Mahnmal vor Höckes Haus steht. Ja, das ist wie ein David Copperfield-Moment, ja, dass die Freiheitsstatue plötzlich verschwunden ist.
Den man aber vielleicht monatelang vorbereiten muss.
Jahrelang teilweise.
Und Sie selbst leben von was?
Ich lebe von Vorträge, ich schreibe Bücher, ich habe Regieverträge mit Theaterhäusern, auch sehr gemischt. Und man muss sagen, das ist tatsächlich so, dass diese Aktionen eben, wenn sie so leicht aussehen, Jahre der Vorbereitung haben und sehr teuer sind. Und deswegen, also wir versuchen eigentlich jeden und jede, die nicht bei drei auf den Bäumen ist, sofort zu unseren Spenderinnen und Spendern zu machen.
Bei uns im Studio ist der Aktionskünstler Philipp Ruch vom Zentrum für politische Schönheit, CPS. Rund 2 Dutzend Aktionen habe ich gezählt, die das ZPS auf die Beine gestellt hat, seit es vor 15 Jahren gegründet wurde. Irgendwo angesiedelt im grenzüberschreitenden Bereich zwischen Kunstaktion, politischer Demonstration und politischem Aktivismus. Von den vielen Aktionen, die das Zentrum bisher durchgeführt hat, welches oder welche 2 von mir aus 2,5 sind die wichtigsten aus Ihrer Sicht gewesen? Sind Ihnen die am wichtigsten?
Lieblinge habe ich in dem Sinn vielleicht gar nicht. Also das sind, alle sind auf ihre Weise wichtig, sonst würde man sie wahrscheinlich nicht tun. Aber wenn ich mich für was entscheiden müsste und alles andere hätte es nicht gegeben, dann wäre es sicher die Aktion Sucht nach uns gewesen.
Wo wir, erzählen Sie was drüber.
Wo wir wirklich auch über Jahre, das ist nichts, was man so in einem Monat mal eben findet, nach der Asche gesucht haben. Also das Problem, dass wir stellen uns den Holocaust ja immer so vor, dass Menschen in Rauch aufgegangen sind, ja, in Luft aufgegangen. Es wird ja auch in Gedichten schön beschrieben und besungen. Und plötzlich stellt man eben fest, wenn man die Akten liest und wenn man sich diesen Verwaltungsvorgang, der so ein Konzentrationslager, so ein Vernichtungslager wie Auschwitz auch war, plötzlich stößt man eben drauf, dass die eigentlich nicht wussten, wohin mit dieser Asche. Und plötzlich kommt man auf die Idee, dass die noch irgendwo liegt. Dass wirklich tonnenweise Asche noch irgendwo liegen muss. Und wir haben dann tatsächlich über mehrere Jahre danach gesucht. Also auch wirklich, um so eine Art Glutkern zu finden für das, was da geschehen ist. Und wie es eben möglich ist, dass schon wieder im Bundestag so eine Partei sitzt mit demselben Ansinnen.
Und dass die Aktion war dann, diese Asche wirklich physisch nach Berlin in dem Fall zu holen und auch irgendwie auszustellen, in gewisser Weise eine Art Stele vom Meister.
Ein Mahnmal. Also uns schwebte vor tatsächlich ein Mahnmal am Verrat der Demokratie. Also das Interessante ist ja, dass jede Zeit zurückblickt in die Geschichte und andere Dinge findet. Also ich würde sagen, in den 90er, 80er Jahren war sehr stark im Fokus, wie der Nationalsozialismus funktionieren konnte, wie er seine Herrschaft durchsetzen konnte in der Gesellschaft. Also sehr stark der Fokus nach der Machtergreifung bis 45, insbesondere wie die Vernichtungsmaschinerie stattgefunden hat. Und mit der Gründung der AfD, mit dem Aufkommen einer neuen rechtsextremen Organisation, die offen demokratiefeindlich agiert, haben sich diese Fragestellungen in meinen Augen ein bisschen verschoben. Also plötzlich wurde wichtig oder auch für mich enorm wichtig, ich habe sogar ein Buch drüber geschrieben, wie konnte Hitler eigentlich an die Macht kommen? Und dass der Faschismus immer auch eine Koalition braucht. Also dass er jemanden braucht, der mit ihm koaliert, Und wie das genau geht, also wie dieser Maschinenraum genau funktioniert hat, dass die Konservativen in der Weimarer Republik mit Hitler geklüngelt haben, das ist etwas, was uns sehr interessiert hat oder mich auch über Jahre brennend interessiert hat, wie Demokratien gestürzt werden.
Aber diese Aktion als solche, die hat ja von allen möglichen Seiten Kritik hervorgerufen. Gut, Sie sagen, das sind Sie gewöhnt, das gibt's immer. Aber eben auch von der jüdischen Gemeinde, die fand, dass mit dieser Aktion, dieser Asche, wenn sie es denn wirklich physisch war, vor den Bundestag zu bringen, dass das die Totenruhe gestört hat und damit eigentlich eine moralische Grenze, wenn keine juristische, aber eine moralische Grenze überschritten hat.
Ja, hatten die sicher recht und das war auch nicht in Ordnung. Es ist tatsächlich so, dass man nochmal kurz die Situation erläutern muss für die Hörerinnen und Hörer, dass diese Asche, die wir gefunden haben, dass da tonnenweise die vergraben im Verstecken liegt. Also die Täter, die Nazis, haben diese Asche versteckt vor der Welt, vor uns. Und in diesen Verstecken liegt sie bis heute. Wenn man sich ein bisschen mit dem Thema befasst, wir haben auch einen wissenschaftlichen Artikel dazu geschrieben, über 70 Seiten, glaube ich, am Schluss. Also diese Recherchen sind wirklich in die Geschichtswissenschaft eingeflossen. Dann kann man schon auf Ideen und Orte kommen. Und die Frage ist jetzt, ist das vielleicht auch eine Störung der Totenruhe? Da tobt in der jüdischen Gemeinde selber ein großer Kampf darum. Es gibt Rabbiner, die sagen, sofort ausgraben, es gibt andere, nie wieder anfassen. Da finden sie keine Einheitsmeinung, was die Halacha, also auch die Totenruhe, sozusagen die jüdische Totenruhe, vorschreibt. Weil nicht an solche modernen Verbrechen und Abgründe jemals gedacht wurde, als die verfasst worden sind, diese Kodizes.
Aber trotzdem stellt sich bei vielen Aktionen, aber speziell auch gerade bei dieser, schon die Frage, darf Satire, darf Kunst für einen guten Zweck alles? Gibt es da praktisch keine juristischen, lassen wir mal weg, aber moralischen, ethischen Grenzen dessen, was man macht?
Unbedingt. Und
wo sind die?
Ich würde sogar sagen, wir überschreiten die ja auch die ganze Zeit. Und das heißt,
überschreiten sie.
Auf jeden Fall.
Die Grenzen. Und das ist auch gezielt.
Das
darf Satire, das darf Kunst.
Gezielt würde ich sagen, nein. Aber in der Abwägungsfrage, was macht man nun? Wir hätten ja auch, wir hätten jetzt nicht unbedingt Flüchtlinge, die ertrunken sind im Mittelmeer, in Deutschland beerdigen, bestatten müssen. Ja, auch das ist sicherlich eine Grenzüberschreitung. Aber in welchem Sinne? Also es gibt auch Grenzüberschreitungen der Schönheit. Also dass Menschen, die nicht gesehen wurden und anonym verscharrt worden sind an unseren Außengrenzen von einer kleinen Künstlerorganisation, ja, identifiziert werden, nach Berlin gebracht werden, und um da würdig mit einem Imam bestattet zu werden, ist ja auch ein Akt der, wenn Sie so wollen, Schönheit. Und dass da dran aber Dinge kleben, dass sie sich die Hände schmutzig machen. Das ist, glaube ich, etwas, was Sie bei jeder dieser Aktionen feststellen. Also das ist sicherlich ein Missverständnis zu glauben, dass wir die Guten sind. Ja? Sie machen sich die Hände schmutzig und zwar am Material der Realität, am Material unserer Gesellschaft. Das ist etwas, was Sie bei Aktionskunst immer haben. Sie haben es auch bei Schlingensief, Sie haben es bei Beuys. Sie haben das ganze Panorama einer Gesellschaft, was sich auch an Meinung, an Rechtsextremismus, an moralischer Ambivalenz, was sich in so ein Werk, in so eine Aktion fräst.
Aber wo sind, wenn man Ihnen da folgt, für Sie die Grenzen? Ich nehme mal an, bei physischer Gewalt gegen jemanden auszuüben, aber wie ist es mit Persönlichkeitsrechten? Wie ist das mit Nötigung? Wie ist das ja auch mit so moralisch kniffligen Fragen?
Also Sie haben es richtig benannt. Also die Grenze, wo, das ist auch was, was nicht man als Erkenntnis klar hat, wenn man startet, ja, vor 15 Jahren, sondern das hat man im Laufe seiner Arbeit für sich selber rausgefunden. Und das ist auch, das ist ganz klar die Gewalt. Also ich sage immer, wo Gewalt beginnt, hört die Kunst auf. Also wenn Sie eben.
Aber erst da.
Ja, also wenn Sie in Thüringen stehen und vor Ihnen steht eben, wie in unserem Fall, jemand mit Sturmhaube, ja, also das Gesicht ist nicht zu erkennen, und gezogene Messer. Also sie schauen schon in die blanke Klinge, ja. Und sie wissen, sie sind hier in einem Gebiet, das die NPD seit Jahrzehnten als national befreite Zone bezeichnet. Ein Gebiet, in dem nach uns, in Fretterode, als ein Dorf weiter als Bornhagen, wo das Holocaust-Mahnmal vor Höckes Haus steht, in Fretterode Journalisten gejagt worden sind, angegriffen worden sind mit Schlagstock, Hammer und dergleichen mehr. Und der Ministerpräsident, also und zwar am Tag der Pressefreiheit, ja, und der Ministerpräsident sich nicht traut, dorthin zu gehen. Wenn sie so einer Gewalt, also wenn sie merken, dass die Staatlichkeit hier aufhört, was wollen sie dann noch mit Kunst machen? Da wird auch das schönste Mahnmal, das schönste Kunstwerk zertrampelt, das ist klar.
Besteht die Gefahr aus Ihrer Sicht, dass mehr über die Aktionen, die das Zentrum und Sie damit machen, geredet wird, als über die Inhalte, um die es Ihnen dabei geht, auf die Sie aufmerksam machen wollen?
Das passiert immer wieder. Die Gefahr, da gibt es auch so einen Kipppunkt, ja, also wo dann eben nicht mehr über das geredet wird, worum es geht. In jeder Aktion, würde ich sagen. Das ist aber auch etwas, was man braucht. Also was ich eben sage, es gibt auf dem Gebiet der Aktionskunst keine hygienisch reinen Werke, wo sie nicht das drin haben, wo sie nur drin haben, was sie drin haben wollen als Regisseur, sondern sie haben dann auch solche Dinge drin.
Wir sind im Gespräch mit Philipp Ruch, Gründer und Kopf des ZPS, des Zentrums für politische Schönheit. Sie haben auch Bücher geschrieben und in dem Buch, das da heißt Schluss der Geduld, sehen Sie die Demokratie insgesamt in Deutschland in Gefahr. Ihr drohe der Untergang. Das scheint aber dann doch eine sehr schwarze Malerei.
Ja, dazu kann ich nur sagen, ja, bestimmt. Aber lieber,
aber
dass wir
wirklich
das...
Der Untergang der Demokratie droht in Deutschland?
Naja, das Buch ist rausgekommen in einem Moment im Herbst, im September, Oktober 19. Und wenn ich mich richtig erinnere, ist 4 Monate später exakt das passiert, was in diesem Buch stand oder wovor in diesem Buch gewarnt wurde, nämlich vor einer Koalition der CDU mit der AfD. Und 4 Monate später wählt in Thüringen die AfD im Verbund mit der CDU einen Ministerpräsidenten.
Na gut, aber da hat es ja dann demokratische Kräfte gegeben, die das dann schlussendlich in der Umsetzung verhindert haben.
Aber
auf die man ja auch vertrauen kann.
Ich war überrascht, ich bin auch überrascht über die Abgeklärtheit, die heute herrscht. Das war der Sündenfall der Demokratie. Und dort ist etwas passiert, was keiner der politischen Beobachterinnen und Beobachter auf dem Schirm hatte vorher. Und Sie können es eben im Buch nachlesen und dann eben sagen, das ist schwarze Malerei, aber es ist ja passiert. Also genau, wir haben uns dann dagegen gestemmt und sind bestimmt nicht die Demonstrationen vor der Erfurter Staatskanzlei gewesen, die Demokratie gerettet haben. Wir wissen auch bis heute nicht, was genau innerhalb der CDU dann passiert ist. Würde man eigentlich gerne wissen, um genau den Mechanismus zu haben, dass es nie wieder passiert. Der gesamte Landesverband der CDU in Thüringen müsste sofort von der Partei ausgeschlossen werden. Bis heute ist er in der CDU. Die sind alle weiter in der CDU, die damals antidemokratisch, demokratiefeindlich gewählt haben und mit der AfD sich zusammengeschlossen haben. Also ich bin immer überrascht, dass Menschen nicht überrascht sind von der Sache und sagen, ja, ist doch gut ausgegangen. Ja, ist gut ausgegangen. Und Sie können auch dazu sagen, es ist ja nur in einem Bundesland gewesen, aber sehen Sie, wenn es dort passieren kann, dann kann es auch auf Bundesebene passieren. Ja. Und das ist exakt, was wir im Blick haben müssen, dass auf den Konservatismus in Deutschland kein Verlass ist.
Ja, Sie unterstellen sogar, steht auf einem Banner, was Sie benutzt haben in einer Aktion auf dem Gelände der ehemaligen Krolloper. Und auf diesem Banner steht, zitiere, die schweigende Mehrheit von 60 Millionen Deutschen würde sich gegen eine AfD-Diktatur nicht wehren. Schlachtvieh, wir alle.
Und das ist die Schwarzmalerei. Also ich persönlich hätte eine andere Meinung. Ja.
Aber Moment halt, wie eine andere Meinung?
Ja, mein Eindruck ist, dass wir eine Zivilgesellschaft haben und eine wehrhafte Demokratie, die wesentlich resilienter ist, als es auf den ersten Blick scheint. Aber sie braucht die Vorhut, sie braucht Anstupser, sie braucht Stechmücken, wenn sie so wollen. Und das zeigt ja auch die Geschichte der Menschheit. Sie wurde und wird immer wieder auf verzweifelnde Weise von Einzelnen geschrieben. Und das ist vielleicht die schöne Botschaft an uns alle. Es kommt auf jede und jeden von uns an. Also es gibt, wir können uns das Gefühl der Ohnmacht und auch des demokratischen Fatalismus überhaupt nicht erlauben. Wir müssen kämpfen. Ich verstehe nur nicht, warum eben eine Partei wie die CDU solche Dinge zugelassen hat und wie es dann keine personellen Konsequenzen haben konnte für die, die das getan haben, weil sie keine, das muss man nochmal sagen, sie sind keine demokratisch zuverlässigen Kräfte.
Und das Zentrum versucht jetzt, solchen Entwicklungen etwas entgegenzusetzen. Und Sie nennen das einerseits aggressiven Humanismus, was ich schon mal einen schwierigen Begriff in seiner Widersprüchlichkeit finde. Und man könnte auch sagen, es geht letztendlich darum, roh gegen Verrohung vorzugehen.
Das würde ich nicht sagen. Also die, wenn Sie so wollen, als wir begonnen haben, haben alle gesagt, politische Schönheit ist ein schwieriger Begriff. Ja? Das ist inzwischen vielen klar geworden, was die Idee oder die Vision dahinter sein könnte von Akten politischer Schönheit. Und wenn es um den aggressiven Humanismus geht, ist es so ähnlich. Das ist eben das andere Gesicht des Humanismus. Also wenn Sie so wollen, wir haben in diesem Land eine größte Menschenrechtsorganisation. Und das Einzige, was sie tut, ist in Online-Petitionen gegen Missstände zu kämpfen.
Wen meinen Sie jetzt? Amnesty?
Genau. Hm. Und das ist nicht genug. Und der Schlachtruf des aggressiven Humanismus ist die Gegenthese zu dieser Art der Menschenrechtsarbeit.
Und Sie sagen auch, dass Kunst die Rolle spielen muss, gewissermaßen der fünften Gewalt im Lande, also die Medien, vierte Gewalt. Und das ist ja auch ein bisschen ein Misstrauensvotum gegenüber den Medien, wenn sie sagen, die Kontrollfunktion, das Gegengewicht muss eigentlich Kunst tun, weil es die Medien nicht genug tun.
Nein, überhaupt nicht. Ich würde sagen, vierte und fünfte Gewalt stehen zusammen, wie erste, zweite und dritte Gewalt auf der anderen Seite stehen, dieser Waagschale. Und die fünfte Gewalt ist nur im Gegenteil, ich würde nichts Gutes auf die fünfte Gewalt kommen lassen, also auf Kunst, Kultur, Intellektuelle, Philosophen, Philosophin. Dort ist es eher so, wir sind unheimlich langsam. Also die fünfte Gewalt ist extrem langsam. Wissen Sie, Sie können ein Buch im Jahr schreiben, ja, wenn es gut werden soll, oder eher nur alle zwei Jahre. Sie können nur eine gute Aktion machen pro Jahr oder auch nur alle zwei Jahre, ja, weil das so viel Vorbereitung braucht. Nachdenken, Sie scheitern auch mit bestimmten Ideen. Ein Politiker, eine Politikerin aus der ersten bis dritten Gewalt, zweiten Gewalt, können jeden Tag menschenverachtende Sätze sagen. Und wenn sie dann dagegen kämpfen, ja, also beispielsweise mit dem Holocaust-Mahnmal dagegen vorgehen wollen, ja, da haben sie eine Sache gerade gerückt.
Und deshalb braucht die fünfte Gewalt, die Kunst, die vierte Gewalt, so was auch immer man über sie sagen kann, weil die sind die Multiplikatoren sozusagen.
So sehe ich es. Also das ist für uns ist es auch keine Idee, so eine Art Eigen-Content-Strategie zu fahren und seine eigene Zeitung und Fernsehsender und was weiß ich zu haben. Es gibt diese NGOs, die das machen und alles selber bespielen. Wir brauchen politisches Bewusstsein und das kriegen wir nur aus der vierten Gewalt.
Unser heutiger Gast Philipp Ruch ist Sohn einer DDR-Bürgerin und eines Schweizers, hat die ersten Jahre seines Lebens in Dresden verbracht. Die Familie konnte dann 1989 wegen der Nationalität des Vaters in die Schweiz ausreisen. Da waren Sie acht, genau. Sind Sie denn eher Schweizer oder sind Sie eher Deutsches oder beides?
Ich würde sagen, ich bin Kosmopolit, Weltbürger.
Was steht denn im Pass?
Im Pass steht Deutsch. Ich bin in diesem Land geboren, das untergegangen ist, die DDR. Und dann habe ich die Wiedervereinigung nicht miterlebt von Deutschland und erst sehr viel später zurückgekehrt und habe ein Land vorgefunden, das ich sowieso nicht kannte.
Sie sind dann in Bern auf eine Handelsschule gegangen, habe ich gelesen, und in Zürich hatten den Job anschließend bei einer Filmproduktionsfirma. 2001 kamen Sie nach Deutschland zurück. War es so, dass Sie aus Zürich weg wollten oder nach Berlin hin wollten?
Weder noch. Ich wollte ehrlich gesagt einfach, ich war da noch ein bisschen unpolitisch, würde ich sagen. Ich wollte aufs Land und ich wollte schreiben. Und auch gar nichts Politisches schreiben, sondern Drehbücher. Und habe dann gemerkt, dass Frösche, wenn sie quaken nachts, wesentlich lauter sind als jede Bundesverkehrsstraße, und bin dann schnell in die Großstadt geflüchtet.
Und heute ist es Berlin. Da leben Sie mit Sohn und Tochter und Familie, genau, und fühlen sich da auch relativ wohl. Sie haben in Berlin dann studiert. Was war das noch? Politische Philosophie. Sie haben auch promoviert bei dem bekannten Politikwissenschaftler Herfried Münkler. Wie kamst du dem Schritt vom Studierten, vom Akademiker zum Aktionisten?
Das lief sehr lange parallel. Also es war nicht so, dass also ich hätte wahrscheinlich den klassischen Weg gehabt. Ich komme auch aus einer Familie mit Professoren.
Psychologen, alle beide, oder?
Ja, mein Opa ist Professor.
Ach, der auch
gewesen
noch.
Und quasi, das wäre möglich gewesen, wahrscheinlich eine Uni-Karriere anzustreben. Und ich habe dann, wir haben dann mehrere Aktionen gemacht und relativ spät, erst 2014, haben wir eine Aktion gemacht, Kindertransporthilfe des Bundes. Da ging es um den Krieg in Syrien und wie eben Millionen Kinder auch nicht gerettet werden, aus diesen Trümmern, aus diesen unfassbaren Verbrechen des Assad-Regimes mit Fassbomben irgendwelche Häuser zu bewerfen und zur Explosion zu bringen. Und da habe ich zum ersten Mal gemerkt, dass das möglicherweise wichtiger ist, was wir da tun, als im akademischen Betrieb zu bleiben und politische Philosophie zu betreiben. Da kann man immer noch hin zurückkehren, wenn man alt ist und in Rente muss.
Haben Sie das vor? Wann sind Sie denn alt? Also ich meine, gefühlt. Also ist das schon eine Überlegung, den Aktionismus, die Aktionskunst irgendwann hinter sich zu lassen?
Ja, mein Kardiologe sagt dringend. ich sage, es ist, die Weltlage lässt es noch nicht zu. Und das, was man natürlich tut und diese Aktion, das ist ja auch was, also beispielsweise die letzte größere Aktion von uns war, dass wir im Bundestagswahlkampf der AfD die Hälfte ihres Werbe- und Wahlkampfmaterials entzogen haben. Ja, also 72 Tonnen Flyer, die nicht bei Menschen angekommen sind. Das dürfte einen erheblichen Effekt auf die Wahlen gehabt haben. Und in dem Sinne müssen Sie eben sehen, werden wir noch gebraucht. Und aber klar, irgendwann kehre ich vielleicht zur Philosophie zurück, zur akademischen Philosophie, wer weiß.
Was sagt denn Ihr Doktorvater dazu, Herfried Münkler, zu den Aktionen des ZPS, des Zentrums für politische Schönheit?
Ach, das müssen Sie ihn fragen.
Na, er hat gesagt, notorisch grenzwertig. Sie haben sich nie mit ihm drüber unterhalten. Er hat nie reagiert direkt zu ihm.
Ich rede jetzt nicht über persönliche Gespräche mit meinem Doktorvater.
Nö, aber was er davon hält, ist ja so persönlich nicht. Wie gesagt, er hat zu Protokoll gegeben, notorisch grenzwertig.
Ich glaube, der wird das so, der wird, also so wie ich ihn kenne, als großen Geist amüsiert mit einigem Amüsement da drauf blicken und wissen, dass es eben wahrscheinlich zu einer wehrhaften Demokratie gehört, dass bestimmte Dinge passieren, die wir tun.
Wir haben, Philipp Ruch, viel über das Zentrum für politische Schönheit gesprochen. Wo sehen Sie denn aktuell real politische Schönheit in dieser Welt?
Ja, schwierig. Also ich würde sagen, dass wir als Gesellschaft, also ich bin sehr überrascht, wirklich bass erstaunt über unsere Reaktion auf den Ukraine-Krieg. Also ich glaube auch Putin hat im Vorfeld nicht mit diesem Maß an Empathie gerechnet und mit diesem Maß an Solidarität. Und ich würde sagen, ich selber komme politisch sozialisiert aus dem Bosnienkrieg in den 90er Jahren, wo ein Völkermord in Bosnien-Herzegowina veranstaltet und verbrochen wurde. Und da haben wir Kekse geschickt. Und ich würde sagen, da sind wir einen weiten Weg gegangen, als deutsche Gesellschaft gerade auch. Also wie gesagt, ich gucke immer mit einem relativ fremden Blick, auf was wahrscheinlich auch gut ist, auf diese Gesellschaft und bin da sehr froh. Also da sehe ich schon sehr viel Schönheit darin, dass wir nicht weggucken bei diesem Angriffskrieg, sondern hinschauen. Und natürlich treffen uns die Probleme auch direkt, aber da ist mehr als unser Eigennutz im Spiel, viel mehr. Da ist wirklich, wir ahnen wahrscheinlich eine gewisse Ahnung dabei, dass die großen Konfliktlinien des 21. Jahrhunderts zwischen Demokratie und Diktatur verlaufen und dass wir eben nicht appeasen können mit der Diktatur und klüngeln können, sondern uns wirklich dagegen wehren müssen und dass uns wahrscheinlich diese Diktatur, die russische Diktatur, die AfD sogar ins Nest gesetzt hat.
Gibt es dann für Sie einen politisch schönen Politiker, eine politisch schöne Politikerin im Moment?
Ja, sicher. Selenskyj. Also den würde ich ja sofort zum deutschen Bundespräsident ernennen wollen. Und der Fake-Bundespräsident, der aufgrund seines russischen Geklüngels ja noch immer im Amt ist, den würde ich sofort in die Ukraine exportieren.
Philipp Ruch, schön, dass Sie heute Morgen unser Gast gewesen sind und vielen, vielen Dank für dieses Gespräch.
Vielen Dank Ihnen.